Also als wir Hated gegründet haben, habe ich viel von Hate Speech gesprochen. Und irgendwann war klar, der Begriff ist eigentlich nicht mehr ausreichend, weil digitale Gewalt eben einen ganz großen Phänomenbereich, einen viel größeren Phänomenbereich mit einschließt. Das ist eben nicht nur eine Beleidigung, eine Bedrohung, eine Verleumdung, sondern digitale Gewalt kann eben auch über zum Beispiel Spyware auf deinem Handy, ne, wo du dann eben, wo ich eben auslesen kann, was du schreibst, wo du dich befindest. Digitale Gewalt kann sein, dass deine Adresse im Internet veröffentlicht wird, deine Privatadresse. Der Bereich ist einfach viel, 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 viel breiter. Und deswegen sprechen wir bei digitaler Gewalt von aller Form von Gewalt, die auf digitalen Devices hergestellt und veröffentlicht wird.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, ihr wisst ja längst, Juli Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Wir sind mitten im Sommer, wir hier speziell bei Good Work ganz ohne Pause. Und vielleicht werden die Themen gefüllt, wenn ich mich so umschaue, in der Podcast-Landschaft etwas leichtfüßiger. Ja, auch da machen wir eine Ausnahme. Wir sind heute mal, ich sag's wie es ist, mit einem nicht ganz einfachen Thema unterwegs. Und zwar, wir reden hier viel über gelungene Beziehungsgestaltung bei Good Work, also darüber, was Arbeitskulturen ausmacht im Kern. Und da kommen wir ganz, ganz oft wieder an dem Thema Beziehungen, Kommunikation vorbei. Und wir haben bisher, so meine Beobachtung, immer sehr positiv drauf geschaut, also konstruktiv. Was können wir gut dafür tun? Was können wir gestaltend einbringen? Und heute werden wir uns mal mit der Schattenseite beschäftigen. Und zwar, das Stichwort lautet digitale Gewalt. Also Menschen, die sich wie ihr, wie ich auch in den sozialen Medien tummeln, die digital öffentlich in irgendeiner Weise sichtbar sind und an dem Diskurs teilnehmen, sind auch immer ein bisschen in der Gefahr, Opfer, Betroffene zu werden von so etwas wie digitaler Gewalt. Und das kann drastische Ausmaße annehmen und da gucken wir heute mal hin. Wir schauen also uns mal genau an, was passiert denn gerade so in unserem öffentlichen digitalen Raum an Kommunikation und vor allen Dingen, wo entgleist es und was können wir präventiv dafür tun. Und es gibt ein Unternehmen, das sich genau dieser Aufgabe verschrieben hat. Das Unternehmen heißt HateAid und ich habe heute die Geschäftsführerin hier in unserem Audiosalon, die Geschäftsführerin von HateAid und das ist Annalena von Hodenberg. Annalena ist gestartet als Journalistin und hat sozusagen die Seite gewechselt, ist jetzt Aktivistin, denn sie unterstützt, berät, fängt Menschen auf, die betroffen sind von digitaler Gewalt. Und wie sie das genau macht, das schildert sie. Sie schildert hier auch sehr eindrucksvoll, also seid schon mal ein bisschen drauf gefasst, fast schon so ein bisschen was wie eine Triggerwarnung, was alles diesen Menschen passieren kann. Und sie hat gute Botschaften mit am Start und sie hat auch wirklich ein Credo mit am Start, wie wir uns gut aufstellen und verhalten sollten. Und ganz nebenbei, und ihr kennt ja Good Work jetzt auch schon ein bisschen, bleibt es nicht nur bei dieser rein fachlich-sachlichen, wichtigen und relevanten Diskussion, sondern Annalena erzählt auch etwas, warum sie ihren Traumjob des Journalismus an den Nagel gehängt hat, um genau das zu tun, was sie tut. Es ist ein sehr aufrüttelndes Gespräch, möchte ich mal fast sagen, denn wir alle sind von diesem Phänomen nicht frei. Also wir können uns da nicht so richtig rausschummeln. Insofern dringende Einladung an euch, hört euch die Folge an. Jetzt aber erstmal viel Vergnügen bei unserer heutigen Folge mit Annalena von HateAid. Und hier ist sie. Annalena, schön, dass du da bist hier bei Good Work. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Jule, ich freue mich auch sehr.
Annalena, das stimmt. Wir kommen gleich nochmal an das Thema mit der Bushaltestelle. Aber erstmal kriegst du meine Frage Nummer eins, wie alle anderen Gäste auch. Nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ganz ruhig und entspannt.
Schön.
Ja, das ist für einen Montag, ist das unüblich. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass schon so ein bisschen der Sommer und die Ferien angefangen haben. Mhm. Und ich habe tatsächlich lang genug geschlafen, trotz des Fußballspiels gestern. Mhm. Und hatte so morgens einfach Zeit, auch in den Tag reinzukommen. Und das ist nicht immer so. Deswegen war das ein guter Start.
Bist du Abteilung Lerche oder Eule?
Ich bin beides.
Ach, du bist beides.
Ja, ist wirklich so. Also ich kann bis nachts um 2 arbeiten und noch irgendwelche Sachen machen und irgendwie rum irgendwas tun. Plötzlich fallen mir noch 300 Sachen ein, die ich auch in der Wohnung tun könnte. Und ich liebe es aber auch morgens früh aufzustehen, um 5 am liebsten, und dann morgens Sport zu machen, ganz in Ruhe Deutschlandfunk zu hören, mich dann ganz in Ruhe zu duschen, alles fertig zu machen, dann irgendwelche Sachen, die mir in der Wohnung auffallen, die ich dann noch irgendwie rumräume. Also es geht beides.
Wenn der Tag noch so den Schlafanzug anhat, das finde ich auch mal eine sehr schöne eine Zeit und eine besondere Stimmung. Und du hast schon ein Stichwort hier platziert, ich greife das mal auf, nämlich den Deutschlandfunk. Ich finde, das zeichnet dich schon so ein bisschen als Berufsjournalistin aus. Also ich glaube, so Deutschlandfunk, da kommt man jetzt nicht so einfach, hören wir nicht so oft hier, obwohl es ja wirklich ein großes Medium ist. Du hast deinen Weg, deinen beruflichen Weg als Journalistin gestartet. Heute bist du bei HateAid engagiert, sehr stark engagiert. Was genau HateAid macht, das kannst du vielleicht mal in 2 Sätzen am besten beschreiben. Und dann kommen wir auch noch mal so ein bisschen zu deinen Stationen dahin und davor zu sprechen.
Genau, ich bin Geschäftsführerin von HateAid jetzt seit 5,5 Jahren und wir kümmern uns um Menschenrechte im digitalen Raum. Wir sind Deutschlands erste bundesweite Beratungsstelle, also tatsächlich so ein bisschen wie der weiße Ring für Menschen, die digital angegriffen werden. Also wir haben eine Hotline, wo man anrufen kann, PsychologInnen, SozialpädagogInnen, die sich kümmern. Wir unterstützen Menschen dabei, auch Gerechtigkeit zu erfahren. Also wir unterstützen sie dabei, in die Anzeige zu gehen. Wir unterstützen Gerichtsprozesse. Und auf so einer systemischen Ebene machen wir ganz viel Lobbyarbeit für NutzerInnenrechte, also für die Rechte von uns allen im Internet, auf politischer Ebene, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Brüssel.
Um das mal vielleicht fassen zu können, gehen bei mir so gleich mal 2 Fragen auf. Also zum einen könnten das ja Menschen sein, denen irgendwie verbale Gewalt oder ja digitale Gewalt angedroht wurde oder auch tatsächlich sie dort erfahren haben, Stichwort soziale Medien. Das andere könnte ja auch sein, dass jemand vielleicht auf dem Weg noch gar nicht Opfer geworden ist, aber vielleicht für einen Menschenrechtsanliegen kämpfen möchte und dafür soziale Plattformen nutzen möchte. Wären das auch eure, auch Menschen, die sich an euch wenden, oder sind es eher Menschen ersterer Kategorie, also die bereits irgendeine Art von Bedrohung, Belästigung, was auch immer in sozialen Medien, im digitalen Raum erfahren haben?
Sind eher Menschen der ersteren Kategorie. Also die sagen, uns ist Rassismus passiert, uns ist Antisemitismus passiert, wir sind bedroht worden, weil wir PolitikerInnen sind, weil wir Aktivisten uns das Klima einsetzen. Das ist so der ganz, ganz überwiegende Teil. Und dann, so um auf diesen zweiten Bereich zu kommen, das ist eher was wir so auch in unseren großen Grundsatzprozessen machen. Also wir gehen vor Gericht und klagen sozusagen durch alle Instanzen, um so wirklich grundsätzliche Urteile im digitalen Zeitalter auch zu erwirken. Also wir gehen zum Beispiel gegen Meta, gehen wir bis jetzt vor den BGH. Wir haben Twitter verklagt auf die Einhaltung ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Herr Musk hat sich sogar auf X dazu geäußert. Das machen wir auch. Und da ist es eher so, dass wir gucken oder auch uns mit Menschen zusammentun, die eben sagen, guck mal, hier gibt's eine Rechtsfrage, die ist überhaupt nicht geklärt. Und wir dann sagen, ja, das macht Sinn, das wäre für viele NutzerInnen gut, wenn wir diese Frage natürlich auch in ihrem Sinne, das ist natürlich am allerbesten, klären würden. Und wir dann Plattformen auch verpflichten können, gerichtlich sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und da ist es dann eher so, dass es manchmal auch präventiv ist. Aber auch da ist es meistens so, dass die Gruppen, die auf einen zukommen, also wir haben Twitter zum Beispiel mit der Europäischen Jüdischen Studierendenorganisation verklagt. Und da geht es um Holocaustleugnung, um Antisemitismus. Und auch wenn jetzt vielleicht die Person, die das mit uns gemacht hat, vielleicht nicht selber schon auf Twitter betroffen war, sind oder nicht alle Mitglieder der Europäischen Jüdischen Studierendenorganisation selber betroffen waren, ist es ein Problem, was im digitalen Raum einfach da ist. Also eigentlich hat unsere Arbeit immer auch was mit eben diesen reellen Erfahrungen, die es im digitalen Raum gibt, zu tun. Beim Antisemitismus, es hat noch nie so viel textlichen Antisemitismus gegeben wie in unserem digitalen Zeitalter heute.
Das wäre jetzt auch nochmal, wir sind jetzt in einer Zeit, wo das jetzt natürlich im politischen Raum nochmal eine ganz andere Bedeutsamkeit bekommen hat, gerade so vor dem Hintergrund der Ereignisse im Gazastreifen und so weiter. Was erlebst du da ganz aktuell? Hat da auch wirklich auf euren Bühnen nochmal sehr viel mehr stattgefunden? Stichwort Antisemitismus, aber auch Anti-Islamismus. Das begegnet sich ja zum Teil unmittelbar miteinander, gegeneinander.
Ja, also das kann ich nicht anders sagen. Wir haben in beiden Bereichen einen Anstieg wahrgenommen, vor allen Dingen von Menschen, auch die das bei uns eben gemeldet haben, also die Holocaust-Leugnung bei uns gemeldet haben, die Antisemitismus bei uns gemeldet haben. Wir haben jüdische Organisationen, die sich an uns gewandt haben und uns gebeten haben, sie zu unterstützen. Aber genauso eben bei antimuslimischem Rassismus. Auch da gab es einen Anstieg. Auch da gab es Menschen, die eben den Rassismus gemeldet haben, damit das eben angezeigt wird. Diese Polarisierung, die wir ja schon seit vielen Jahren bei vielen diesen großen Krisenthemen sehen, wenn du jetzt zurückdenkst an die Corona-Krise, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, die setzt sich da jetzt auch fort. Und unsere Beratung ist immer eigentlich ein ganz gutes Spiegelbild davon, wie eben diese Polarisierung dann auch im digitalen Raum stattfindet.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir sind ja hier bei Good Work sehr stark eigentlich unterwegs zum Thema Arbeitskultur. Inwieweit spielt denn das Thema Arbeitsleben auch eine Rolle? Also ich sag mal, wenden sich bei euch oder an euch eher Privatpersonen oder sind es Menschen, die aufgrund ihrer Rolle, ihrer Funktion sich an euch wenden? Kannst du da vielleicht mal so eine Unterscheidung auch treffen?
Ja, das ist beides. Es gibt die Menschen, die eben selbst engagiert sind, die sich vielleicht gegen Rassismus engagieren, die sich für Feminismus engagieren. Aber, also das sind die einen, die eben kommen und dann Gewalt erfahren. Und dann gibt es die anderen, die kommen, die in ihren Funktionen angegriffen werden. Und da kann man sehr gut sehen, dass es sich um ganz bestimmte Gruppen handelt, die dann eben auch angegriffen werden. Das sind vor allen Dingen PolitikerInnen. Und ganz besonders KommunalpolitikerInnen, also die auf einer kommunalen Ebene unterwegs sind. Das sind JournalistInnen und AktivistInnen, also die das zum Beispiel auch beruflich machen. Eine Klientin unserer ersten Stunde ist zum Beispiel Luisa Neubauer, die sich ja Vollzeit eben auch für Fridays for Future einsetzt und die dafür wirklich massivst angegangen wird. Und ja, das haben wir das tatsächlich so. Und dann haben wir nochmal auch Organisationen. Also man kann sagen, dass viele zivilgesellschaftliche Organisationen in Deutschland auch Klientinnen bei HateAid sind und wir eben auch die Teams betreuen, weil die eben so massiv angegriffen werden. Und auch da wieder in ihrer Arbeitszeit, ne? Also gerade im Community Management. Und da eben auch wieder stellvertretend eben für diese ganzen Reizthemen, Klima, Feminismus, Rechtsextremismus, Migration, das sind besonders die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich eben in diesen Bereichen engagieren, die einfach sehr, sehr massiv dann auch Gewalt erfahren und wo dann eben die Social-Media-Redaktionen, aber auch die einzelnen Mitarbeitenden, die sich dann im digitalen Raum äußern oder exponieren, die dann eben auch ganz massiv angegriffen werden.
Also das ist auch nochmal so ein Thema, was ich gerne mit dir gleich nochmal aufgreifen würde, weil wir sehen ja jetzt auch, gerade vor dem Hintergrund der Thematik Rechtsextremismus um sich greifender, dass sich immer mehr Unternehmen auch positionieren. Ja, also das ist, finde ich, ein bemerkenswertes Entwicklung, dass wir wirklich sehen, dass sich auch auf Plattformen wie LinkedIn Unternehmen wirklich klar positionieren, Stellung begreifen. Siehst du das auch so oder ist das jetzt vielleicht in meiner Bubble besonders stark? Ihr habt ja da auch sicherlich einen übergreifenden Überblick, was sich tut hinsichtlich Unternehmenskommunikation.
Ja, also ich kann sagen, dass wir dann ganz, dass das ein ganz neues Thema ist. Also wir haben vor Jahren, sind wir auch immer schon wieder auf Unternehmen zugegangen oder haben auch zum Teil mit Unternehmen zusammengearbeitet. Also die Deutsche Telekom zum Beispiel hat ja schon seit vielen Jahren gegen digitale Gewalt eben Kampagnen gemacht. Die Otto Group positioniert sich seit Jahren sehr, sehr exponiert. Da gibt es auch andere Unternehmen, also mal zwei Beispiele. Aber seit den Demonstrationen Anfang des Jahres, die ja durch die Korrektivrecherche so angefacht wurden, hat sich das nochmal total ganz massiv geändert. Und was man dieses Mal sieht, ist, dass Unternehmen nicht nur schöne Bilder auf LinkedIn posten, sondern tatsächlich ins Handeln kommen wollen und gucken wollen, okay, wie können wir unsere Mitarbeitenden mit einbeziehen, wie können wir selber sozusagen einen Beitrag leisten. Und da haben wir so viele Anfragen wie nie von Unternehmen und auch einzelnen auch Selbstständigen oder selbstständigen Verbünden. Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen auf dem Designforum in Rheinland-Pfalz und habe vor DesignerInnen, vor Kreativen gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, wie Kreative eigentlich, was sie für einen Beitrag leisten können, um sich für Demokratie einzusetzen. Und zwar einen wirklich großen. Und da gibt es ganz viel so Bedarf und ganz, also mir wird sehr viel zurückgespiegelt, auch in den einzelnen Gesprächen, die ich führe. Wir haben lange, wir wussten, dass da was falsch läuft. Wir waren mit uns selber da beschäftigt, haben immer gedacht, okay, irgendwie können wir das noch wegschieben, das wird sich schon irgendwie wieder regeln. Und jetzt haben wir aber das Gefühl, wir müssen was tun und wir wollen auch was tun. Und jetzt ist die Frage, was können wir tun? Und da gibt es jetzt so eine Hinwendung auch zur Zivilgesellschaft, also zum Beispiel auch zu uns. Und da bin ich jetzt auf vielen Veranstaltungen, wo ich eben auch Vorschläge mache und wir eben besprechen, was könnte man denn tun?
Also das heißt, da sind ja im Prinzip so mehrere Ströme, die ihr verfolgt. Zum einen also wirklich fast anwaltlich, also unterstützend für diejenigen, die bereits betroffen sind, ja, von digitaler Gewalt. Auf der anderen Seite aber auch präventiv, beratend und damit dann auch gestalten, letzten Endes ein Bild entwickeln, wie es zukunftsfähig besser, sagen wir, eine gute Arbeitskultur auf der Ebene auch entstehen kann. Vielleicht steigen wir noch mal ein bisschen tiefer ein. Was ist denn für dich oder für euch, Annalena, wirklich mit dem Begriff digitale Gewalt assoziiert? Wo fängt das für euch schon an? Wir wollen es mal wirklich hier auch ganz konkret packen.
Also als wir Hated gegründet haben, habe ich viel von Hate Speech gesprochen. Und irgendwann war klar, der Begriff ist eigentlich nicht mehr ausreichend, weil digitale Gewalt eben einen ganz großen Phänomenbereich, einen viel größeren Phänomenbereich mit einschließt. Das ist eben nicht nur eine Beleidigung, eine Bedrohung, eine Verleumdung, sondern digitale Gewalt kann eben auch über zum Beispiel Spyware auf deinem Handy, ne, wo ich eben auslesen kann, was du schreibst, wo du dich befindest. Digitale Gewalt kann sein, dass deine Adresse im Internet veröffentlicht wird, deine Privatadresse, und am nächsten Tag vielleicht ein Foto von deinem Klingelschild. Digitale Gewalt kann sein, dass von dir mit sogenannten Face-Swap-Apps Hardcore-Porno-Videos gemacht werden, die dann auf Pornoplattformen veröffentlicht werden. Also der Bereich ist einfach viel, 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 viel breiter. Und deswegen sprechen wir bei digitaler Gewalt von aller Form von Gewalt, die auf digitalen Devices hergestellt und veröffentlicht wird.
Siehst du da eine Spirale der Gewalt oder ist das auch wieder medial vielleicht ein bisschen überhöht, ein bisschen zugespitzt, ein bisschen Clickbaiting-mäßig dargestellt? Oder was ist dein Eindruck?
Mein ganz persönlicher Eindruck ist, dass sich Grenzen massiv verschoben haben in diesem digitalen Raum. Dass das mal ein Raum war, wo sehr viel diskutiert wurde, wo das auch total viel Spaß gemacht hat. Wenn ich mir zum Beispiel ehemals Twitter oder jetzt X angucke, dass sich da eigentlich so eine neue Kultur auch an Debatte und Auseinandersetzung gebildet hat, die auch viel, meines Erachtens auch viel demokratischer war, weil viel mehr Menschen, die vielleicht vorher keine Stimme hatten, auch an dieser Diskussion teilnehmen konnten. Und die sich jetzt, wenn du von Spirale sprichst, weil eben dann viele dazugekommen sind, die angefangen haben, eben Gewalt auszuüben, andere zu beleidigen, unter Druck zu setzen, Diskussionen gestört haben, getrollt haben, aber Menschen auch so lange eingeschüchtert haben, bis die eben sich dann auch da zurückgezogen haben, um zu versuchen, eben diesen Raum zu besetzen und da eben so diese Mehrheitsmeinung und ne, so ein bisschen auch den Ton anzugeben, dass sich das eben, das sich so spiralisiert hat und verändert hat. Und wenn wir, das ist meine Beobachtung, und wenn wir auf die Zahlen gucken, wir haben Anfang des Jahres eine Studie gemeinsam mit dem Kompetenznetzwerk für Hass im Netz, eine repräsentative in Deutschland durchgeführt, und da sagen über 80% der Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass digitale Gewalt zugenommen hat auf den sozialen Netzwerken. Also es ist auch nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das teilen sehr viele Menschen in Deutschland.
Und drückt sich dann auch entsprechend in der Wahrnehmung ausgedrückt wiederum durch Empirie aus. Ja?
Richtig.
Jetzt kann man ja sagen, okay, dann halte ich ein bisschen Abstand von sozialen Medien. Ja, ich persönlich kann das für mich entscheiden oder kann zum Beispiel sagen, dann gehe ich vielleicht auf Instagram, da sind nur lustige Bildchen und bleib weg von X. Ja, also jetzt mal als naive Annahme. wir wissen ja auch, dass das, was dort passiert, egal wie sehr ich mich dort tummel, auch Auswirkungen hat auf das, was sonst in der Gesellschaft im realen Raum, wobei digital ja auch real ist, aber sagen wir mal im analogen Raum stattfindet. Wie ist es so mit diesen Wechselwirkungen? Siehst du, dass sowas aus diesem digitalen Raum rüberschwappt oder in den analogen Raum oder ist vielleicht die Wechselwirkung andersrum? Was wäre da so deine Beobachtung oder auch deine Hypothesen dazu?
Dass es in beide Richtungen eine Wechselwirkung gibt und dass wir es ganz lange schon es nicht mehr möglich ist, das Internet abzuschalten. Auch wenn du sagen würdest, Jule, ich gehe jetzt raus. Hier Instagram, lustige Bildchen, ich meine, das ist bei uns so die Plattform, die auf Platz 2, Platz 3 immer rangiert von den Meldungen, die wir haben. Also das ist, ne, da geht es auch ziemlich ab. Also deswegen, aber sagen wir mal, du würdest wirklich sagen, so, ich brauche das nicht mehr, ich will mir das nicht mehr antun, ich will mich davon nicht mehr beeinflussen lassen, ich gehe aus allen sozialen Medien raus. Dann liest du aber jeden Tag Zeitung oder du hörst Radio oder du guckst Fernsehen und die JournalistInnen und PolitikerInnen und die Menschen, die das alles machen, die sind auf sozialen Medien. Also das, was auf den sozialen, und konsumieren das auch und lassen sich eben auch von diesen Stimmungen beeinflussen. Das heißt, das, was auf den sozialen Medien passiert, das kommt sowieso bei dir an. Diese Trennung, die man hätte noch vor, keine Ahnung, vielleicht 10 Jahren machen können zwischen diesen zwei Räumen, die kann man einfach nicht mehr machen. Und auch wenn du uns jetzt beide anguckst und unsere Hörerinnen sich das jetzt vorstellen, wir sitzen ja auch nicht zusammen in einem Raum, sondern wir sind gerade im digitalen Raum, treffen uns dort und gleich gucke ich hier aus dem Fenster und dann sehe ich irgendwie wieder den analogen Raum und spreche da mit jemandem. Und so passiert es den ganzen Tag, wenn ich mit meinem Smartphone eigentlich interagiere, dass ich permanent sozusagen zwischen diesen beiden Räumen switche. Das heißt, ich kann mich dem eigentlich gar nicht mehr entziehen, auch wenn ich sage, ich meide bestimmte digitale Räume oder ich meide bestimmte soziale Medien. Und die Frage ist auch, also für einige Menschen sollte ich das tun, weil wenn die wichtigsten öffentlichen Debatten im digitalen Raum passieren, sollte ich dann dort nicht auch präsent sein? Mhm. Und die andere Frage ist, es gibt Menschen, die arbeiten da. Also wenn die von den sozialen Medien runtergehen, JournalistInnen, die auf Twitter auch mit veröffentlichen, auf LinkedIn irgendwie unterwegs sind, da ihre Profile schärfen, ihre Bekanntheit, InfluencerInnen, PolitikerInnen, die eben die sozialen Netzwerke auch brauchen, um mit ihren WählerInnen zu kommunizieren, für die ist das ja gar keine Option, diese sozialen Medien zu verlassen. Das heißt, ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass wir diese Diskussion nicht mehr führen sollten, sondern wir sollten eine vorwärtsgewandte Diskussion führen darüber, wie diese sozialen Medien so aussehen könnten, dass du dir eben nicht die Gedanken machen musst, ich gehe jetzt irgendwie von dem Netzwerk runter, weil das ist mir zu brutal.
Es gab ja jetzt auch im Nachgang der Europawahl zum Beispiel die Forderung, TikTok zu verbieten. Ich weiß nicht, hast du bestimmt auch mitbekommen, ja, weil man ja, also diese Argumentationslogik ging ja dahin, dass man sagt, dass die jungen WählerInnen vor allen Dingen sehr stark durch TikTok beeinflusst würden, und das ist sicherlich auch ein Punkt, und man war ja dann doch relativ überrascht, in welchem hohen Maß junge WählerInnen für die AfD abgestimmt haben, und dann war so die Conclusio, das Beste sei TikTok zu verbieten. Ja, wie ernst gemeint das im Einzelfall dann auch immer war. Nur eine Diskussion ist ja auf jeden Fall losgetreten worden. Es klingt rhetorisch. Ich frage dich trotzdem mal, wie stehst du zu solchen Forderungen? Oder ganz konkret zu dieser Forderung oder zu dieser Idee?
Also das begegnet uns, wenn wir über den digitalen Raum sprechen, fast immer, dass die Leute dann plötzlich ein Problem erkennen und dann so eine Radikalforderung haben. Und am Anfang war das so, am besten das Internet abstellen oder wir brauchen überall Klarnamenpflicht, dann wird keiner mehr Hass verbreiten oder wir müssen jetzt TikTok abstellen. Und das ist natürlich das Einfachste, weil die alle anderen Lösungen sind komplex. Aber das wird uns auch unser Leben nicht retten, weil, also wie gesagt, der digitale Raum ist einfach da. Wenn es jetzt ist es TikTok, sonst ist es irgendeine andere Plattform. Ich glaube, dass wir uns grundsätzlich darüber Gedanken machen sollten, wie sollten diese Plattformen aussehen und was muss mit TikTok passieren, damit eben nicht junge Leute da mit rechtsextremen Inhalten radikalisiert werden oder damit junge Leute dort nicht mit islamistischen Inhalten radikalisiert werden. Das ist nämlich auch ein riesengroßes Problem. Das heißt, einerseits, und da gibt es auch nicht die eine Lösung, aber die Regulierung von Plattformen ist ein großes Thema. Da ist in der EU jetzt ein großer Schritt gemacht worden. Also wie können wir eben diese Risiken, das sind ja Risiken, minimieren. Wie können die Algorithmen auch so gestaltet werden, dass eben nicht immer nur die radikalisierenden Inhalte angezeigt werden, weil das ist im Moment das, was auf den Plattformen passiert. Das müssen wir weiter treiben. Und wir müssen eben sehr, sehr gut auf diese Plattformen gucken. Wo sind die Funktionsweisen, die die haben? Wo konterkarieren die eigentlich unsere demokratischen Gesellschaften und wo nicht? Und wo verdienen eben auch Plattformen Geld? Wo gehört es zum Geschäftsmodell, dass eben Geld auch mit Hass, mit Polarisierung, mit Lügen verdient wird? Und wie können wir das eigentlich ändern? Und das Dritte ist, wir müssen auch dorthin gehen, wenn man TikTok verbietet, sagt man ja gut, da muss ich mich damit auch nicht auseinandersetzen. Wir müssen auch dorthin gehen, wo die jungen Leute sind. Mhm. Ne, und das haben halt die IslamistInnen und die Rechtsradikalen, die haben das gut verstanden. Ne? Die sind da schön hingegangen und auch nicht erst seit gestern. Die sind da seit Jahren unterwegs und die ernten jetzt, was sie da seit Jahren gesät haben. Und das müssen wir uns alle auch als DemokratInnen und auch die demokratischen Parteien, die müssen sich diese Frage gefallen lassen. Wo wart ihr denn, also warum geht ihr nicht dorthin, wo eben auch junge Menschen sind? Weil wenn ihr dort nicht seid, dann findet ihr dort auch nicht statt. Ich glaube, diese Diskussion, die müssen wir eben auch führen. Mhm.
Und manchmal ist es ja so, dass solche radikalen Forderungen, also ich greife jetzt nochmal dieses ganz konkrete Beispiel, bewusst überspitzt formuliert werden, ja, wohl wissend, dass es so weit nie kommt, um überhaupt mal eine Diskussion zu entfachen. Also das kann ja der gute Kern darin sein. Also ich nehme jetzt mal Namen scharf, Verena Pauster als Absenderin von dieser Initiative unter anderem, oder die war ja da eine ganz starke Befürworterin. Und ich glaube, sie hat das schon auch so ein bisschen im Kalkül gehabt, zu sagen, es wird wahrscheinlich nie dazu kommen, aber wir müssen unbedingt diese Diskussion auch führen, ja, wie die Plattform auszusehen haben.
Das glaube ich auch. Und das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich mit gerechnet hat. Es gab ja auch diese Diskussion um Telegram eine ganze Zeit lang. Also während der Corona-Krise oder auch russischer Angriffskrieg auf die Ukraine war das ja durchaus auch ein Thema. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch letztes Mittel sein kann, wenn man zum Beispiel sagt, man reguliert eine Plattform, die Plattform folgt dem nicht, also man setzt bestimmte Regeln für die Plattform auf, die Plattform folgt den Regeln nicht und dann gibt es bestimmte Eskalationsstufen und eine letzte Eskalationsstufe könnte sein, dass man eben ein Netzwerk abschaltet oder verbietet. Das könnte das sein. Aber das würde ich echt so als so eine Ultima Ratio dann in einem Regulierungsprozess eben sehen, zu der die auch eben so eine ultimative Drohung sein könnte. Aber eben nicht als jetzt erstes Ziel, worauf man hinarbeiten sollte.
Wie stark ist da eure Stimme auch in der Politik? Also ich meine, ihr seid ja eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, ihr habt ja auch eine Unterstützung. Vielleicht kommen wir mal so ein bisschen zu eurer Organisation auch. Wie finanziert ihr euch? Also, weil die Dienstleistung, in Anführungszeichen, die ihr anbietet, ist ja, glaube ich, für die Betroffenen erstmal, was eure Seite betrifft, kostenfrei. Vielleicht magst du das mal hier mit uns teilen.
Gerne. Also ich habe am Anfang schon gesagt, dass wir diese drei Säulen im Prinzip haben. Also einmal die Beratung von Menschen, die eben Gewaltopfer sind. Dann die Prozesskostenfinanzierung, wo wir eben Menschen unterstützen, auch vor Gericht zu gehen und auch die Kosten für die Gerichtsprozesse übernehmen. Und am Ende eben, ja, unsere Stimme in der Politik auf EU-Ebene und im Bundestag. Und da gibt es eben eine Mischfinanzierung. Das kommt nicht alles aus einem Topf, sondern die Beratung wird im Moment noch durch das Bundesjustizministerium und durch das Bundesfamilienministerium bezahlt. Ich finde das auch richtig, denn für mich sind das auch, also die Beratung von Opfern von Gewalt, das ist für mich ein Teil der Daseinsfürsorge. Das sollten wir in Deutschland einfach anbieten. Und eigentlich finde ich auch, dass es eine staatliche Aufgabe ist. Ich dachte auch immer, dass irgendwie irgendwann der Staat auch diesen Teil irgendwie übernimmt. Aber es ist ja okay, der Staat oftmals lagert er eben auch solche Sachen an zivilgesellschaftliche Organisationen aus. Deswegen machen wir das. Allerdings ist das auch diese Förderung jedes Jahr wieder, wird die in Frage gestellt. Also das ist für uns eine sehr unangenehme Situation. Bisher hat das immer gut geklappt und toi 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 wird es dieses Jahr auch gut klappen. Und dann gibt es eben die Prozesskostenfinanzierung, die wir aus privaten Spenden, aber auch zum Beispiel Zuschüssen aus der Postcode-Lotterie dann eben finanzieren. Und dann haben wir eben diesen ganzen politischen Bereich. Das sind vor allen Dingen Stiftungen, die uns da unterstützen. Das sind auch private SpenderInnen von einer ganz kleinen Einzelspende von 5 € bis hin zu 100.000 €, da ist so alles dabei. Genau, das ist so diese Mischfinanzierung, die wir haben. Und wir sind eine GmbH, weil wir auch ein einen Geschäftsbetrieb haben, einen gemeinnützigen. Und zwar ist es so, dass bei den Prozessen, wenn wir gehen ja völlig in Vorkasse und auch ins Prozessrisiko für die Leute. Wir bezahlen die Anwälte, wir bezahlen die Gerichte. Wenn die verlieren, bezahlen wir auch die Anwaltskosten der Gegenseite. Wenn die aber gewinnen und es ein Schmerzensgeld gibt, dann spenden die das an uns zurück. Und so können wir, versuchen wir dann eben diese Prozesskostenfinanzierung auch langfristig zu refinanzieren. Genau.
Es gab ja, glaube ich, im 2023 mal so ein kurzes Luftanhalten. Dann stand ja auch im Raum, dass wegen des Kürzung des Sozialetats auch die Förderung von euch wegfallen sollte. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Wie lange seid ihr jetzt safe erstmal?
Noch nicht richtig. Ja. dieses Jahr ist es wieder so, dass wir nicht wissen, sind wir jetzt in den Etats wirklich drin. Wir hatten jetzt eine erste Entwarnung aus dem Familienministerium, das Demokratie leben. Wir haben ja auch sehr viel Kürzungen dieses Jahr. Der Haushalt wird ja auch massiv gekürzt. Das heißt, da war überhaupt nicht klar, ob das uns auch betrifft. Da haben wir jetzt erstmal eine erste Entwarnung, dass wir weiterhin Geld aus dem Familienministerium bekommen, allerdings weniger. Und wir warten aber immer noch darauf, wie jetzt die Gelder aus dem Bundesjustizministerium, wie es da mit unserer Förderung aussieht. Das werden wir wahrscheinlich erst nach der Sommerpause erfahren.
Okay. Kommen wir nochmal zu den Menschen, die zu euch kommen. Ich glaube, es macht immer, wir haben jetzt das ja schon mal ein bisschen umrissen, was sind das so für Fälle? Ich glaube, es ist für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz eindrücklich auch zu sehen, was ihr genau erlebt in der Zusammenarbeit mit den Menschen. Werden wir uns vielleicht mal so einen Fall rauspicken. Du darfst das gern umschreiben, aber was ist denn mal so ein prototypischer Fall, über den du vielleicht auch hier berichten kannst, ohne deinen Namen scharf zu werden, damit wir wirklich einen guten Eindruck haben?
Ja, ein prototypischer Fall, könnte ich sagen, ist vielleicht der Fall von einer Aktivistin, die für eine Organisation arbeitet. Oftmals also ist es vielleicht eine weibliche Person, die vielleicht noch ein zweites Diskriminierungsmerkmal hat, also die vielleicht schwarz ist oder die Jüdin ist oder Muslima ist. Also es kommen vor allen Dingen auch Menschen, die eben so mehrere Diskriminierungsmarker haben und dann sich in den sozialen Medien eben zu ihrem Thema eine Kampagne gemacht hat, sich geäußert hat. Kann sein zum Beispiel für besseren Klimaschutz, die sich dafür eben geäußert hat. Und dann plötzlich, fünfmal ist es gut gegangen und plötzlich trifft es irgendwie einen Nerv. Irgendeine Gruppe sieht das, es resoniert irgendwo und plötzlich geht's los. Und zwar von einem Tag auf den anderen. Kann man sich nicht ausdenken. Also plötzlich geht's los. Es wird oftmals dann so in rechten Telegram-Gruppen geteilt. Hier, die hat sich irgendwie so und so geäußert. Und dann ist das sehr, sehr organisiert. Dann wird die innerhalb von kürzester Zeit wirklich angegangen, beleidigt, bedroht. Wir haben Fälle, wo Menschen eben dann bis zu 4.000 Hasskommentare innerhalb von 14 Tagen bekommen. Also es geht dann, ist dann richtig sozusagen massiv. Und dann gibt's meistens eben so ein, am Anfang, die ersten 3 Tage sind die schlimmsten. Da eskaliert sich das so hoch. Da versucht man eben ganz viele Leute zu erreichen. Man versucht den Algorithmus zu penetrieren der Plattform, damit das halt losgeht. Und dann prasselt das eben auf diese Person ein. Und es ist total öffentlich. Die Gruppen suchen, wenn ich jetzt an einen Fall denke, auch von einer Klimaaktivistin, suchen dann nach persönlichen Daten, nach den vielleicht Facebook-Daten der Eltern, nach der Privatadresse, nach den Daten der Kinder und werden dann irgendwann der Schule der Kinder und werden dann irgendwann fündig und versuchen und veröffentlichen dann eben auch diese Daten zu Hause. Und da in dem Fall, an den ich jetzt denke, da wurde eben die Privatadresse zu Hause veröffentlicht und das setzt natürlich wahnsinnig unter Druck. Dann geht's einmal um den höchstpersönlichen privaten Raum, der nicht mehr sicher
geschützt ist.
Genau, wo man sich ja eigentlich vor dem Ganzen zurückzieht, wenn man alles ausmacht, wo man irgendwie sicher ist und sich auch erholen kann davon. Und dann trifft es eben auch die Familie. Ja. Und das setzt Betroffene eben ganz, ganz massiv unter Druck. Und dann gibt's ist man eben auf mehreren, man hat erstmal diesen eigenen psychischen Druck und dann muss man sich seiner Familie gegenüber natürlich auch verhalten. Dann sitzen die Kinder am Küchentisch und sagen, Mama, warum hast du das denn, musstest du das denn unbedingt posten? Jetzt betrifft das auch uns. Dann kommt man so in diese Diskussion rein. Das ist natürlich total belastend. Und dann ist es eine schiere Masse, mit der man eigentlich gar nicht so richtig weiß, umzugehen. Wie screenshottet man 4000 Hasskommentare und zeigt die bei der Polizei an? Wann macht man das eigentlich überhaupt? Man ist voller Scham, weil vielleicht auch Sachen über einen behauptet werden, weil Lügen über einen verbreitet werden, weil man eben auch so oft als Frau eben sexualisiert beleidigt wird. So, und das sind dann diese ganzen Punkte, mit denen man umgehen muss. Und wir sind dann da, um zu helfen, diese Adresse schnell aus dem Internet zu bekommen, weitere persönliche Daten zu löschen in der Google-Suche, dass die eben nicht mehr auftauchen. Dann eine Melderegistersperre zu beantragen, sodass man eben nicht so schnell mehr die Privatadresse herausfinden kann. Dabei zu unterstützen, diese Kommentare zu screenshotten, die bei der Polizei anzuzeigen, die zu löschen in dem Profil, ein Statement zu machen, wenn Lügen verbreitet wurden, um eben auch zu reagieren und das zu debunken. Genau, das sind dann und eben auch psychologisch zu unterstützen, auch zum Teil nicht nur die betroffene Person, sondern eben auch die Familien. Und was in dem Fall passiert ist, ist, wenn da ist, war das Kind halt schon in den Brunnen gefallen. Die Person musste umziehen. Die musste dann, weil die sich auch einfach zu Hause dann langfristig nicht mehr sicher gefühlt hat. Oftmals ist es so, wenn die Adressen erstmal im Internet sind, ist es einfach schwierig.
Kriegst es nicht mehr raus, ja.
Ja.
Also ganz viele Punkte, die du jetzt gesagt hast, wo ich gerne mal einhaken würde. Das eine ist, dass, was mir jetzt auch jetzt nochmal deutlicher, klarer wurde, ist, dass wir auch nicht davon ausgehen können, naiverweise, ich bin jetzt auf Plattform XY unterwegs und da kenne ich sozusagen meine Community und die ist safe. Ja, sondern die Plattformen bestehen nebeneinander und da finden auch Austausche statt. Also du hast jetzt eben gesagt, zum Beispiel, ich nehme mir jetzt ein Beispiel, die Person hat unter anderem auf Instagram oder auf X was gepostet und der Hass schürt sich aber dann oder wird regelrecht organisiert auf einer ganz anderen Plattform, beispielsweise auf Telegram. Also das heißt, das entzieht sich auch meiner Wahrnehmung, wenn ich gar nicht auf Telegram bin, wie auf einmal da sich so die Meute organisiert. Das klingt ja regelrecht nach fast organisiertem Verbrechen. Müssen wir das so benennen oder geht da jetzt gerade so die Fantasie mit mir durch?
Nee, also organisiertes Verbrechen ist natürlich schwierig, weil es eben nicht, dann wäre es ja, könnte man fast schon denken, es ist eben strafrechtlich relevant. Sich zu organisieren in dieser Art und Weise ist nicht, das ist nicht strafrechtlich relevant, aber es sind organisierte Hetzjagden, die da passieren. Und das ist ein probates Mittel, vor allen Dingen in der rechtsextremen Szene, vor allen Dingen in rechtsradikalen Bewegungen, was eben gelernt ist, ne? Also was aus den USA kommt, was das erste Mal im ersten Trump-Wahlkampf eben so eingesetzt wurde von der Alt-Right-Bewegung, dann im Brexit auch benutzt wurde, um da Menschen auch still zu machen und um bestimmte Narrative, eben auch Pro-Brexit-Narrative zu verbreiten. Und das hat man in der rechtsextremen Bewegung weitergegeben als Best Practice. Und das haben hier Gruppen übernommen. Und zum Teil wird das auch international organisiert. Also dass wir sehen, dass zum Beispiel Hasskommentare oder Likes unter bestimmten Hasskommentaren gar nicht aus Deutschland kommen, sondern zum Teil aus England oder aus den USA oder aus, keine Ahnung, Ungarn. Und das ist für uns als Betroffene, aber auch für uns als diejenigen, die sehen, wie einer Person sowas passiert, überhaupt nicht transparent. Das heißt, wir sehen ja eigentlich nur den Haufen an Hasskommentaren, die ganzen Likes, die diese Hasskommentare bekommen. Und wir können überhaupt nicht nachvollziehen, wo kommt das überhaupt her? Wer hat das angefacht und auch wie viele von diesen Profilen sind vielleicht auch Fake-Profile? Ja, wenn ich halt, das ist eben auch eine Strategie, dass man eben pro Person versucht, mindestens 5 Fake-Profile anzusetzen. Und dann hast du plötzlich, ne, wenn irgendwie 1000 Personen sich 5 Fake-Profile anlegen, 1000 mal 5. Wie viele Stimmen?
Potenziert sich das?
So ist es. Wie viele Stimmen sind das dann plötzlich, die dich angreifen? Aber eigentlich ist es nur eine kleine, sehr, sehr laute Minderheit. Mhm. Und das ist das, was wir aber nicht sehen, aber was mit uns in unserer Wahrnehmung eben etwas macht, nämlich dass das eine Mehrheit ist. Und das macht das nicht nur bei der betroffenen Person, sondern auch bei uns anderen.
In der Wahrnehmung.
Das, ne? Richtig. Mhm. Und das ist etwas, was auch das Ziel des Ganzen ist, nämlich auch uns als stille Mitleserinnen, die wir das eben mitbekommen, dich und mich auch zu beeinflussen und uns zu sagen, du pass mal auf, wenn du zu so einem Thema, hier Klimaschutz, was postest und da laut bist, dann kann dir das hier passieren. Also überleg dir gut, ob du das machen willst. Und so werden eben nicht nur die Personen, die wirklich angegriffen werden, direkt angegriffen werden, eingeschüchtert, sondern eben auch Menschen wie du und ich, die dann eben sagen, boah, das möchte ich mir eigentlich nicht antun.
Jetzt kommen die Menschen zu euch, in der Regel, du sagst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn sie schon Opfer geworden sind, was erlebst du, was für Gefühle haben die Menschen? Ist es, du hast eben schon mal Scham erwähnt, ist es Wut, ist es Verzweiflung, ist es Ohnmacht, ist es Angst, das ganze Portfolio, ein Cocktail aus alledem, was müssen wir uns da vorstellen?
Das hätte ich auch genauso gesagt, ein Cocktail. Das ist auch das, was mir gerade durch den Kopf ging. Das ist das Portfolio, was es gibt. Und dann ist individuell, gibt es unterschiedliche Dinge, die überwiegen. Und das ist was ganz Individuelles, ob das eher Trauer ist, ob das eher wirklich Wut und auch Aggression ist. Ne, also wir kennen das ja vielleicht auch von uns selber, wenn wir so uns wirklich angeschossen fühlen, sind wir wie so ein wundes Reh, das dann irgendwo noch angefasst, egal wo man das anfasst, das explodiert eigentlich auch, egal von wem das angefasst wird. Also das erleben wir auch in der Beratung, dass dann auch Betroffene total aggressiv sind, weil sie eben so angeschossen sind, ne, von dem, was ihnen da passiert ist. Verzweiflung, ganz Apathie zum Teil auch, Verdrängung erleben wir zum Teil auch. Also diese ganzen, alles was, oder Menschen, die so ganz in die Aktion irgendwie gehen wollen, dann plötzlich auch ganz große Enttäuschung, dass einem sowas passieren kann. Ja, und dann ist das eben, wie du sagst, es ist oftmals ein Cocktail aus diesen ganzen Dingen, aber eine bestimmte Emotion überwiegt dann. Und da muss man eben. Genau. Und das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Und da muss man eben in der Beratung gucken wir dann eben mit den Betroffenen, was ist diese Emotion? Wie kann man am besten mit der jetzt, wie kann man die erstmal angucken? Erstmal umgehen, die auch irgendwie erleben. Und dann gucken, was können irgendwie die nächsten Schritte sein, um das gut einzuordnen, um eben auch diese Verzweiflungssituation aufzulösen und auch diese Emotionen eben abzubauen, das mehr zu rationalisieren, das auch zu verarbeiten, das auch zu betrauern, dass einem das jetzt hier passiert ist, weil es ist auch wirklich schlimm und traurig, dass einem sowas so öffentlich vor allen Leuten passiert, um das dann gut verarbeiten zu können.
Frage, habt ihr auch Psychologen in eurem Team? Also seid ihr Psychologe? Ja, ist ja fast gar nicht anders vorstellbar. Was empfehlt ihr den Menschen, wenn die zu euch kommen, im Sinne von einer Haltung kriegen? Erstmal, ihr macht jetzt erstmal nichts mehr, quasi wir übernehmen so ein bisschen das Management und zieht euch zurück? Oder was sind so ganz konkrete Dinge, die ihr den Betroffenen mit auf den Weg gebt?
Ja, also es gibt mehrere Tipps, aber ich glaube, das Allerwichtigste, was wir immer am Anfang sagen und was ich auch immer sage, ist, nicht alles durchlesen, weil das ist, was Menschen ganz oft machen, die sehen das dann, die sind erschrocken und dann ist das, lesen die wie manisch sich diese ganzen wirklich schrecklichen, zum Teil sexualisierten, beleidigenden, erniedrigenden Sachen durch. Und auch wenn man denen später erklärt, es hat eigentlich gar nichts mit euch zu tun, ihr seid eigentlich nur eine Projektionsfläche, sondern es geht um euer Thema. Ihr habt euch fürs Klima eingesetzt und weil das Klima eben nicht nachts im Bett weinen kann oder keine Kinder hat, wird eben nicht eure Organisation oder das Klima hier diffamiert, sondern es geht immer auf die persönliche Schiene, weil man da eben Menschen, die sich für was einsetzen, eben so gut still machen kann. Und dass das eben eine Strategie ist, dass man selber eigentlich nur eine Projektionsfläche ist. Das kann man Leuten erklären, das verstehen die auch, aber trotzdem, wenn die sich diese Kommentare durchgelesen haben, bleiben die im Unterbewusstsein. Und die arbeiten da. Und das, je mehr man davon liest, desto mehr trägt das auch zu einem Trauma bei, was man dann später auch wieder abbauen muss. Deswegen ist es wichtig, am Anfang sich wirklich davon zu distanzieren, sich Unterstützung zu suchen, entweder bei FreundInnen, bei KollegInnen, bei uns, unbedingt direkt bei uns anrufen. Und wir kümmern uns dann. Ne? Also sich eine Stellvertretung zu suchen, die eben das überwacht, die schon anfängt zu screenshotten, zu löschen, sich eben um diese Social-Media-Kanäle kümmert. Also wenn Menschen sehr, sehr massiv angegriffen werden, empfehlen wir auch einfach, gebt eurer besten Freundin oder der Partnerin eben den Zugang. Und die machen dann, räumen da erstmal ein bisschen auf und guckt es euch nicht selber an. Also schützt euch davor. Das ist das, was wir wirklich sagen, was das Allerwichtigste ist.
Also erstmal Schotten hoch und wirklich nicht alles in das eigene System reinlassen, weil wie du das sagst, das entstehen ja dann auch manchmal gerade durch diese verbalen Dinge noch Fantasien, die noch um ein Vielfaches höher sind als vielleicht echte Bilder. Und wenn wir dann ein Schrittchen weitergehen, also wir wollen jetzt gar nicht so unbedingt jeden einzelnen Prozessschritt durchgehen, den ihr dann anbietet. Was ist denn die Konklusio daraus? Halt dich zukünftig zurück im Netz oder versuch mal nicht so sehr deine Themen zu spielen oder sei ein bisschen vorsichtig. Also wenn wir jetzt Richtung präventiv schauen, was kann ich tun, dass ich eben nicht Opfer werde von solcher digitalen Gewalt? Gibt es da auch irgendwie sowas, wo du sagst, das ist für uns sind so ein paar Merkmale oder ein paar Dinge, die man immer berücksichtigen sollte?
Jule, wenn du still bist, wenn du nicht mehr dich so polarisierend äußerst oder nicht mehr stark für dein Thema, was eigentlich dein Herzensthema ist, äußerst, dann haben genau die, die immer angreifen, ihr Ziel erreicht. Dann sind die diejenigen, die die Mehrheit sind. Das heißt, nein, auf gar keinen Fall still werden, aber sich besser vorbereiten. Ich glaube, wir gehen alle noch fast ein bisschen zu naiv in diese Räume. Ist vielleicht vorher einfach präventiv gucken, wie kann ich auch vermeiden, dass so viele private Informationen zum Beispiel über mich im digitalen Raum gefunden werden? Was gebe ich auf meinen Social-Media-Profilen überhaupt preis? Ist dieses Foto, wo ich im Urlaub bin, eigentlich wirklich ein Foto, was ich mit allen Leuten teilen möchte? Also nochmal sehr, sehr gut gucken, wo möchte ich meine Privatsphäre auch im Vorhinein schon schützen? Dann bei Google auch mal sich selber googeln und tatsächlich nicht nur bis Seite 3, sondern auch mal bei Seite 15 gucken, weil vor 10 Jahren, als wir alle noch überhaupt keine Ahnung hatten, waren wir sehr unbedarft und haben vielleicht irgendwo eine Telefonnummer angegeben. Oder ich hatte auch schon eine Professorin, die hatte dann in ihrer Dissertation, die im Internet hochgeladen war, noch ihre Privatadresse stehen. Das muss raus aus dem Internet. Das muss da nicht stehen. Das muss keine Allgemeinheit wissen. Das heißt also, diese Informationen, die müssen raus aus dem Netz. Und dann eben auch, wenn man postet, einfach gucken, was möchte ich hier, also wenn ich formuliere, wie viel von meinem Privatleben möchte ich da eigentlich preisgeben. Das sind so Dinge, die wichtig sind und sich eben auch mit der Situation gegebenenfalls auseinandersetzen, wenn man weiß, zu bestimmten Themen kann wahrscheinlich was kommen. Wer unterstützt mich denn dann? Habe ich ein Netzwerk, das mich unterstützt? Habe ich eine Kollegin, die dann für mich vielleicht übernimmt? Haben wir uns schon vorher irgendwie überlegt, wie wir präventiv damit umgehen? Teilen wir uns das sozusagen auf? Habe ich Leute in meinem Netzwerk, die ich sofort anpingen kann und sagen kann, ich werde hier gerade angegriffen? Kommt ihr auf meine Kommentarspalte und unterstützt mich? Weil ihr seid ja sonst auch meine Unterstützerinnen. Also sich eben auch zu organisieren in der Solidarität, die wir ja zu diesen Themen doch auch miteinander haben und das eben auch sozusagen selber von Freunden zu erbitten oder auch vielleicht einzufordern und gleichzeitig das auch für andere zu tun und zu versuchen, eben auch so eine Kultur zu pflegen, weil dann sind eben nicht die Hater diejenigen, die sozusagen so schnell die Kommentarspalte füllen, sondern dann kommen eben auch die UnterstützerInnen und das ist das, was die Betroffenen uns sagen, was in dem Moment, wo sie angegriffen werden, am allerwichtigsten ist, dort öffentlich nicht alleine gelassen zu werden. Mhm. Und da muss man nicht mit Trollen streiten, Jule. Da musst du da nicht hin und da nicht in irgendwelche langen Diskussionen. Sondern was viel, viel wichtiger ist, ist, dass du losgehst und sagst, hey, ich sehe, was dir gerade passiert. Ich finde es unglaublich. Und wie gut, dass du hier durchhältst. Und wie gut, dass du hier zu deiner Meinung weiter stehst. Und ich sehe das genauso wie du. Also tatsächlich sozusagen in dieses Positive zu kommunizieren mit der Person, die eben angegriffen wird. Und dann bekommt man das auch zurück. Und da, glaube ich, das ist etwas, eine Kultur, die wir im digitalen Raum noch brauchen, die wir eigentlich sozusagen auch bei diesen Themen kultivieren müssen, um dem anderen auch was entgegenzusetzen.
Ja, und das ist ja das Thema Haltung. Ja, das Thema auch für seine Meinung einstehen und da auch eine Solidarität zeigen. Und deswegen würde ich gerne auch noch mal rüberschwenken zu dem, was wir eingangs ja auch schon mal besprochen haben mit den Unternehmen. Meine Beobachtung ist, dass es sich fast so ein bisschen rumdreht, so nach dem Motto, wer sich heute als Unternehmen nicht positioniert, hat sich positioniert. Ja, also das wäre jetzt vielleicht sehr weit gesprochen, nur ich hatte gerade so im Nachgang der Korrektivrecherchen den Eindruck, dass sich wirklich sehr, sehr viele Unternehmen erfreulicherweise auch wirklich verpflichtet gesehen haben, sich auf eine Seite zu stellen. Was können wir unternehmen, um mal auf die Seite, jetzt waren wir ja sehr an dem Individuum, was ich auch richtig und wichtig finde, aber was können wir vielleicht auch Organisationen mit an die Hand geben, zu sagen, lasst euch nicht entmutigen, politisch auch Stellung zu beziehen.
Das ist sehr interessant, weil das diskutiere ich auch die ganze Zeit mit den Unternehmen jetzt seit Wochen und Monaten. Und das ist ein guter Punkt. Also ich denke, ja, sich nicht zu positionieren ist auch eine Positionierung. Das heißt, es ist wichtig, sich zu positionieren. Gleichzeitig ist ein Bild auf LinkedIn, wo drauf steht, ich bin für die Demokratie, für mich noch nicht Haltung zeigen. Sondern Haltung zeigen bedeutet für mich, in dem Moment weiter stehen zu bleiben, wenn der Sturm kommt. Wenn Gegenwind kommt, wenn nicht man sich nur gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, super, wir sind auch für Demokratie, so wie das jetzt in den Blasen irgendwie so war. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt. Aber dann, wer A sagt, muss auch B sagen. Und B bedeutet das, was Unternehmen erleben, wenn sie sich dann tatsächlich positionieren. Also wenn sie sich zum Beispiel am Pride Day ihre Regenbogenflagge für eben BürgerInnenrechte von queeren Personen dort haben und dann plötzlich eben Leute sagen, oh, bei euch kaufe ich nicht mehr und das will ich nicht mehr.
Genau.
Genau. Das ist, wie es einem anderen Unternehmen, Rügenwalder Mühle zum Beispiel, passiert ist, wenn man eben seinen Schinkenspicker auf vegan umstellt, was überhaupt nichts mit irgendeiner Ideologie zu tun hat, aber dann plötzlich einen Shitstorm bekommt, weil man da eben sein Geschäftsmodell ein bisschen geändert hat. Dann stehen zu bleiben und zu sagen, wir zeigen hier Haltung. Und dann bedeutet Haltung zu zeigen, dass eben nach außen hin zu machen, in der Öffentlichkeit und sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Und gleichzeitig Haltung zeigen bedeutet dann auch, intern im Unternehmen die Mitarbeitenden zu unterstützen, die dann eben auch da im Content Management, im Social Media Bereich sitzen und sich eben mit diesen Inhalten auch auseinandersetzen müssen. Und das heißt, denen eben Supervision anzubieten, die gut vorher zu schulen, die da auch zu verstärken, wenn solche Situationen passieren, die zu entlasten, sich vorher damit auseinandergesetzt zu haben, wie man kommunizieren will, wenn Gegenwind kommt. Welche Haltung hat man zu den Dingen? Geht man damit vielleicht eher ein bisschen auch humoristisch um, so macht das zum Beispiel die Otto Group, die da auch so eine ein bisschen humoristische Haltung irgendwie haben. Oder ist man da sehr, sehr, sehr klar, wie das zum Beispiel eine Krankenkasse mal gemacht hat, die eben auf einem Bild einen schwarzen Mann und eine weiße Frau hatte, die eben mit einem Schwangerschaftstest und die dann einen Shitstorm bekommen hat, einen rassistischen, und damit aber sehr, sehr gut auch umgegangen ist, aber auch sehr ernsthaft dann eben gepostet hat. Wie ist die interne Haltung? Und die muss man vorher festlegen. Die muss man vorher festlegen. Die sollte man im Unternehmen kommunizieren. Das sollte Praxis im Intranet auch sein, das man im Unternehmen hat. Und das sollte auch sehr, sehr klar sein für eben für das Team, was in der Social Media dann eben arbeitet. Und wenn man das hat und dann da Haltung zeigt, dann kann das sogar was sehr Bindendes sein in einem Unternehmen.
Total.
Dass Mitarbeitende
Total.
Stolz sind und sehen, wir haben uns als Unternehmen hier nicht einschüchtern lassen. Wir haben klare Kante gezeigt. Wir haben uns in den Sturm gestellt und sind eben stehen geblieben. Und dann eben auch so eine Mitarbeitendenbindung erreichen kann.
Erzeugen.
Genau. Und in Zeiten von Fachkräftemangel, wo wir ja eben auch, wo Diversität in den Teams und in den Unternehmen super, super wichtig ist, auch ein Asset ist, was eben auch Fachkräfte anzieht, ist das eben etwas auch, was man eben nutzen kann, um sein Unternehmen auch attraktiv zu machen.
Total. Und zwar nicht nur aus so einem verzweckten Employer Branding, aber das ist das Resultat daraus. Das kann daraus folgen. Bleiben wir ruhig nochmal gerade bei diesem Twist, nämlich wir sehen ja jetzt auch so Phänomene wie Corporate Influencer, also dass wir sagen, wir haben Menschen im Unternehmen, die das Unternehmen sehr auf eine sehr persönliche Art und Weise verkörpern oder vorstellen, repräsentieren, auch nicht so in dieser ganz geleckten PR-Manier, sondern wirklich mit persönlichen Einsichten. Vor dem, was du in deiner Praxis erlebst, sind diese Menschen gefährdet, da auch Opfer digitaler Gewalt zu werden? Also muss man das wirklich mitdiskutieren? Also wir wollen hier auch keine Angst und Schrecken verbreiten. Ich glaube, das ist klar. Nur müssen wir da auch realistisch sagen, als Corporate Influencer bist du da auch ein Stück weit an der Speerspitze und vielleicht auch noch mal eher potenziell gefährdet, Opfer von einer digitalen Gewalt zu werden?
Absolut, ist man. Und das ist etwas, was man mit einpreisen muss vorher, was eben Mitarbeitende dann auch riskieren. Und das ist auch, genau, ich finde es gut, dass das so ist. Aber das sollte nicht sein, womit man sich erst beschäftigt, wenn die Mitarbeitenden angegriffen werden. Weil dann, haben wir am Anfang schon drüber geredet, dann kann ein Trauma passieren. Dann fällt ein Kind in den Brunnen und man muss eigentlich nur noch aufräumen, was dann an Schaden angerichtet ist. Und die Person geht dann vielleicht nicht mehr raus und positioniert sich eben für das Unternehmen zu bestimmten Themen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn man die Leute rausschickt mit ihrer Persönlichkeit, mit einem Teil von auch ja von was Persönlichem, was sie da auch mit reingeben, dann muss man sie auch schützen. Dann müssen sie eben besonders aufgestellt sein. Man muss sie präventiv schützen. All die Sachen, die ich gesagt habe, auch fürs Individuum, die sollte ein Unternehmen dann eben auch sicherstellen.
Erst recht?
Ja, anwaltliche Unterstützung. Ne? Das ist ja auch eine juristische Unterstützung, falls dann eine Person auch eben klagen muss. Wenn da viele Hasskommentare kommen, eine Unterstützung, die dann eben die Sachen screenshottet und bei der Polizei anzeigt und die bei dann zum Beispiel bei LinkedIn meldet, damit das eben gelöscht wird. Dass es so einen Support eben dann auch gibt, damit Menschen auch gut durch solche, damit die auch eben in diesem Sturm weiter stehen können und das Gefühl haben, sie stehen da nicht alleine, sondern jeder Angriff auf die Einzelperson, die ein Corporate InfluencerIn, die das Unternehmen repräsentiert, ist immer eigentlich ein Angriff auf das Unternehmen. So muss es gesehen werden. Und genauso muss das Unternehmen handeln. Und dann geht es nicht darum, dass die Corporate Influencerin dann da irgendwie die ganze Verantwortung übernimmt, sondern ab dem Moment, wo eben Gewalt passiert, muss sofort das Unternehmen, da muss die Presseabteilung mit rein, die müssen da Verantwortung übernehmen, da muss das Unternehmen eben rechtlich unterstützen. So. Und das eben auch schon im Vorhinein muss ganz klar sozusagen Teil des Deals sein. Und dann, genau, und dann wirft man seine Mitarbeitenden da auch nicht in Situationen, denen sie vielleicht dann auch nicht gewachsen sind.
Ja, ja, genau. Und ich meine, die Mitarbeiter verlassen eventuell irgendwann mal das Unternehmen, aber an ihnen klebt etwas, ja, und im schlimmsten Fall sogar ein Trauma.
Richtig.
Und an dem Unternehmen aber genauso. Ja, das muss man ja, ist ja sowieso ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich würde ganz gern, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen nach einem Bruch aussieht, nochmal einen kurzen Blick auf dich als Person werfen, liebe Annalena, denn du bist ja gestartet an einer ein bisschen anderen Stelle, also Kommunikation, darüber reden wir heute, war schon immer dein Thema. Du bist Journalistin, hast für den NDR, für RTL gearbeitet und dann irgendwann dich dazu entschieden, auf die Aktivistinnenseite zu wechseln. Was war für dich der Beweggrund zu sagen, ich möchte nicht mehr nur über Phänomene schreiben, ich möchte sie auch selbst mitgestalten?
Ich habe letztens in einem Vortrag, habe ich das so ein bisschen versucht auf den Punkt zu bringen, da habe ich gesagt, ich habe lange berichtet über das, was ist, bis ich irgendwann das, was war, nicht mehr hinnehmen konnte. Und das hat im Prinzip aus mir so, aus der Journalistin auch die Aktivistin gemacht. Weil als Journalistin berichtest du darüber, was ist. Und nur in einem Kommentar, klar, kannst du da deine eigene Meinung haben. Aber es ist nicht deine Aufgabe, das für andere Leute einzuschätzen und zu bewerten. Du sollst versuchen, so objektiv wie möglich zu berichten. Und wenn du aber das, was du siehst, wenn dich das so erschreckt und so erschüttert, dass du eigentlich dann nicht mehr dazu in der Lage bist, das darüber einfach nur zu berichten, dass du zu dir sagst, es geht so nicht, ich muss da was tun, dann passiert was, wo du eigentlich, entweder du schaffst es dann und machst es in deiner Freizeit. Viele JournalistInnen sind ja auch noch dann vielleicht ehrenamtlich aktiv oder so und können das irgendwie gut trennen. Aber mit mir ging das nicht mehr. Ich habe das dann gemerkt, das ging nicht mehr. Und das war tatsächlich in der Zeit, als so der Rechtsextremismus in Deutschland angestiegen ist und wir gesehen haben, dass auch
spürbar
angestiegen und auch wir gesehen haben, dass erste rechtsextreme Funktionäre auch in Parlamente gewählt wurden. Das war für mich ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, das kann ich jetzt nicht mehr einfach so, das kann ich nicht, ohne das zu bewerten, angucken. Und dann habe ich, und eigentlich will ich das auch nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, wo das so ist. Ich möchte diese Demokratie behalten. Die ist mir viel wert. Ich möchte, dass wir uns weiter hier streiten können. Über ganz viele Themen und ich mich mit Leuten auseinandersetzen können, die vielleicht Dinge ganz anders sehen als ich. Ich möchte nicht, dass Menschen hier das Ruder übernehmen, die nur noch eine Meinung zulassen in diesem Land. Das hat mich wahnsinnig erschreckt. Ich glaube, dass im Menschen der Mensch angelegt ist für das Allerbeste und das Allerschlimmste. Und dass wir Strukturen und Regeln brauchen, um dieses Allerschlimmste einzuhegen. Und dass unsere Demokratie und unser Rechtsstaat das sind. Und ich möchte die gerne behalten. Weil die das für mich, die machen das nicht perfekt. Und da gibt es jeden Tag Sachen, die man verbessern kann. Und ne, das absolut. Aber trotzdem ist das für mich immer noch die beste Form, um das eben einzuhegen und das zu garantieren. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich hier raus, jetzt muss ich was anderes machen.
Es gibt ja diesen, du hast es ja sehr schön ausgeführt, das journalistische Prinzip, mach dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und ich glaube, das ist, wenn man, so wie du das so schilderst, da dieses gesellschaftlich drängende Problem spürt und das mitgestalten will, schwer auszuhalten. Ja, dass sich seiner Neutralität darauf zurückzuziehen. Und ist es jetzt eher so das Gefühl, dass du sagst, es gibt da ein Thema, das ist größer als ich und da möchte ich gerne mit dran wirken?
Ja, das war tatsächlich so. Und also Jule, du kannst es nicht vorstellen, das war mein Traum, Journalistin zu sein. Ich war wirklich, und das ist so schwer, in diesen Beruf zu kommen, ein Volontariat zu bekommen, wer das mal versucht hat. Ich habe mich da wirklich, also...
I feel you, Annalena, I feel you.
Mann, ich habe mich da so krumm gemacht. Und das war immer so mein absoluter Traum. Und es hat wirklich, es war ein innerer, auch Trauerprozess. Und ging auch nicht von einem Tag auf den anderen, dass ich mich davon wirklich lösen konnte und für mich sagen konnte, ich gehe da jetzt raus. Aber es war tatsächlich so, das war immer so für mich klar, ich möchte etwas machen, wo ich eine ganz tiefe intrinsische Motivation habe. Es gibt so einen inneren Kompass, der sagt, bei bestimmten Dingen darfst du nicht weggucken. Und das ist dieses Thema, dieses übergeordnete Thema gesehen, wo ich dachte, da kann ich jetzt nicht mehr weggucken. Und eigentlich muss ich da besonders hingucken und ich möchte eigentlich mich so engagieren, ich möchte meine Fähigkeiten, das, was ich kann, einbringen, um an diesem Thema zu arbeiten. Und da war noch überhaupt nicht klar, in welcher Weise werde ich das machen. Das hat mich natürlich auch erschreckt, weil war sehr viel Unsicherheit und hat wirklich einen langen Prozess gebraucht, bis ich mich das getraut habe. Aber irgendwann habe ich es mich getraut und ich habe es nie bereut. Manchmal denke ich noch, so sehe ich auch, ich gebe jetzt selber ganz viele Presseinterviews und sehe noch so die KollegInnen und denke, ach, ne, das war auch schön. Und dann denke ich auch, so eine Reportage irgendwie über sowas oder so eine Doku, die würde ich auch gerne, das finde ich super interessant. Oder auch dieses investigative Recherche, das hat mir so einen Spaß auch gemacht. Und gleichzeitig denke ich, ja, aber jetzt bin ich an einem Ort, wo ich, glaube ich, mit dem, was ich kann und auch mit allem, was ich im Journalismus auch gelernt habe, auch total, einfach total viel bewirken kann. Und ich habe das Gefühl, ich bin da, wo ich bin, gerade richtig. Und es bedeutet ja auch nicht, dass vielleicht gehe ich auch irgendwann noch mal zurück oder tue irgendwann noch mal etwas. Also ich bin ja auch noch ganz nah am Journalismus irgendwie dran. Und das ist ja auch Teil so meiner inneren Kultur. Ich habe ja auch schon gesagt, morgens Deutschlandfunk und so, das ist einfach so ein altes Ritual, was man noch so hat, auch aus dieser Zeit.
Wollte ich gerade sagen, das ist sehr journalistisch.
Ja, immer dieses Tagesaktuelle, immer so zu wissen, okay, was passiert gerade darauf, immer zu gucken. Das ist ja immer noch so Teil meines eigenen Habitus oder meines Lebens. Aber im Moment... Das ist das, wo ich, glaube ich, mit meinen Fähigkeiten gerade am meisten erreichen kann. Das ist etwas, was mich erfüllt und wo ich eine totale innere Motivation verspüre, das jetzt hier auch meine ganze Kraft reinzustecken.
Und danke, dass du das mit uns so persönlich teilst, weil man könnte ja die Story auch so erzählen, ja, jetzt ist sie Aktivistin und das macht sie ganz toll und früher war sie mal Journalistin, okay, end of story. Das, was du beschreibst, ist ja auch so ein kleiner Trauerprozess gewesen, ne? Weil das vorher war ja wirklich auch ein guter Beruf oder etwas, wofür du wirklich viel eingebracht hast und viel getan hast. Und trotzdem bleibt es in diesem Berufsfeld so, dass ich doch an die Dinge nicht richtig hinlangen kann. Ja, das ist der Ethos, der mir das ein Stück weit verbietet. Ja, ich habe sicherlich eine Wirksamkeit, auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Nur diesen richtigen Griff an die Dinge, den hast du jetzt.
Genau.
Und jetzt sag noch mal ganz kurz was, damit wir uns zum Ende des Gesprächs so richtig mit dir freuen können. Sag noch mal was zu deinem schönen Preis, den du bekommen hast. Wieso wir dich jetzt an jeder Bushaltestelle, auch wenn du gar nicht so viel Bus fährst, vielleicht Annalena sehen können.
Ich würde gerne, warte, noch bevor ich das sage, ich würde gerne noch was sagen zu diesem, was man daraus auch eben mitnehmen kann, gerade auch für die Arbeitswelt, ist eben auch sich diesen Mut, sich auch zu verändern. Also das möchte ich auch allen, weil ich hatte Ich dachte dann, oh Gott, ich kann nie wieder zurück und jetzt ändere ich hier nochmal eine komplette Karriere, für die ich so lange gearbeitet habe, auf die ich so lange hingearbeitet habe. Und da möchte ich einfach nochmal alle auch ermutigen und das auch nochmal so mitgeben, dass es lohnt sich, das auch trotzdem zu tun und auch das zu betrauern, aber das trotzdem zu machen und sich auch neuen Dingen, wenn man diese Motivation spürt, eben auch hinzuwenden. Aus einer persönlichen und auch aus einer professionellen Sicht. Das möchte ich einfach nur gerne, weil wir auch hier im Arbeitskontext sprechen, würde ich das gerne auch wirklich, das gebe ich auch meinen Mitarbeitenden mit. Und ich habe jetzt auch eine Mitarbeiterin, die geht, die gerade auch deswegen geht, obwohl sie es bei uns eigentlich toll findet, aber sagt, ich möchte mich einfach nochmal beruflich, ich habe da nochmal so ein anderes Calling. Und das finde ich total unterstützenswert und wichtig, dass Menschen auch das tun und sich das selber auch irgendwie möglich machen und auch Unternehmen Menschen dabei unterstützen, das zu tun, auch wenn das bedeutet, dass sie eben dann aus ihren Unternehmen vielleicht rausgehen. Genau. Und zu den Bildern, ja, liebe Jule. Also es ist schon irre, sich selber auf der Straße einfach zu sehen. Ne? Man steht so an der Bushaltestelle und sieht sich so. Oder man fährt in der U-Bahn und guckt so und fährt so an sich selbst vorbei. Und man wird irgendwie, kriegt so Selfies von FreundInnen, die einen dann vor einem Bild, einem Plakat im öffentlichen Raum von einem selber Bilder machen. Ja, und ermöglicht hat mir das die Goldene Bild der Frau. Die habe ich nämlich gewonnen. Die Funke Mediengruppe vergibt eben mit der Goldenen Bild der Frau einmal im Jahr an 5 Sozialunternehmerinnen, Sozialgründerinnen, vergibt die eben an Frauen, um die sichtbar zu machen, vergibt die eben diese Goldene Bild der Frau. Und das bedeutet, dass man nach Hamburg eingeladen wird, da trifft man Kai Pflaume, die Haare werden gemacht und man wird geschminkt und kriegt so ein professionelles Fotoshooting und dann ist das so vorbei und man denkt dann da gar nicht mehr dran und plötzlich geht man morgens aus dem Haus und sieht sich an der Bushaltestelle und zwar in ganz Deutschland und das über Monate hinweg und das ist schon total irre.
Und das kannst du für dich auch ein Stück genießen, oder?
Ja, am Anfang ist man natürlich so selbstkritisch und denkt sich, oh, ist das jetzt irgendwie das schönste Foto von mir, was man sich irgendwie vorstellen kann? Ist man ja, denkt man ja immer, man guckt sich ja so an und denkt, findet ja immer irgendwas. Aber das habe ich mich so an mich gewöhnt, wie ich mich da so sehe und finde mich jetzt auch gut und kann das auch genießen und hoffe natürlich, dass das für uns so langfristig auch als Organisation einfach nochmal uns nochmal eine Sichtbarkeit für mich und mein Team einfach noch gibt. Und das nochmal auch vielleicht wir Zielgruppen erreichen. Du hast ja selber auch von Blasen gesprochen. Wir sind alle immer in unseren Blasen. Das Thema digitale Gewalt gibt es aber in allen Blasen. Und deswegen ist es wichtig, gerade für uns als Organisation, dass wir immer wieder versuchen, auch mit neuen Kooperationen, also wir sind kooperieren zum Beispiel auch mit den Elevator Boys, da kommen wir nochmal in eine ganz andere Blase, ne? Also mit diesen, mit so wichtigen TikTok-InfluencerInnen, mit jungen Leuten oder Bild der Frau ist wieder eine ganz andere Blase, also zu versuchen, so auch in andere Bereiche zu kommen, um auf unser Thema aufmerksam zu machen, die Menschen auf unser Angebot aufmerksam zu machen und eben auch mit aufzuklären darüber, worüber wir heute gesprochen haben. Wie funktioniert eigentlich dieser digitale Raum? Wie kann ich mich schützen? Was muss da eigentlich passieren? Dass Menschen anfangen, auch eben über dieses Thema für sich selber nachzudenken und auch gesellschaftlich darüber nachdenken, was sie eigentlich gerne, was eigentlich das Internet der Zukunft für sie bringen könnte, sollte.
Du kennst die Schatten und die Sonnenseiten der Digitalität, glaube ich, wie kaum jemand sonst. Und deswegen würde es mich mal ganz persönlich interessieren, wir sind jetzt Richtung Sommerferien für viele. Machst du sowas wie Digital Detox? Also nimmst du dir auch ganz klar digitale Auszeiten oder sagst du, ist eh überall, also können wir eh vergessen?
Mir fällt das total leicht. Ich mag das auch richtig, mir digitale Auszeiten zu nehmen. Und zwar nicht nur von sozialen Medien, sondern eigentlich auch, es ist eine Erleichterung für mich, nicht mehr auch SMS und so, das WhatsApp zu beantworten. Das finde ich total.
Oh je, WhatsApp.
Ja, ich finde, oder Signal jetzt, bei mir ist es ja noch viel mehr jetzt Signal geworden. Das einfach ist für mich eine befreiende Zeit, mich auf mich selber zu konzentrieren. Und das ging lange nicht, weil ich ja alleinige Geschäftsführerin viele Jahre war bei HateAid. Und ich trotzdem im Urlaub immer doch zweimal am Tag morgens und abends auf mein Handy geguckt habe und eigentlich auch in jedem Familienurlaub, was auch war, wo ich was tun musste. Und das hat sich jetzt seit September letzten Jahres geändert, denn wir sind jetzt zu zweit. Ich habe jetzt eine Co-Geschäftsführerin, das ist Josephine Ballon. Seit habe ich letzten Herbst das erste Mal einen Urlaub gemacht, wo ich einfach wirklich
off,
wo auch niemand, da war nichts. Und das kann ich jetzt, cool. Und das kann ich jetzt in diesem Sommer auch machen. Und da freue ich mich total drauf. Ja.
Wenn du den Marx und Elons und sonst wem dieser Welt einen Brief schreiben könntest, was du vielleicht sogar tust und sagst, passt mal auf euren Plattformen, die drei Sachen gehören da einfach nicht hin. Oder anders, positiv ausgedrückt, das wünsche ich mir. Was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass so dieses, dass sie nochmal überdenken würden, ob sie wirklich mit diesem System dieser Massenüberwachung, dieser Massendatensammlung und damit Geld zu verdienen, ob das wirklich etwas ist, was unserer Gesellschaft gut tut. Oder ob es nicht doch nochmal Alternativen dazu gibt. Ich würde Sie daran erinnern, welche Verantwortung Sie haben auf unserer Welt, wie groß Ihr Einfluss ist auf darauf, ob wir noch in Demokratien oder in radikalen Regimen leben, so wie wir ja den Trend, seit wir auch Social Media haben, jetzt schon sehen. Und dass Sie darüber nachdenken sollten, was das eigentlich mit unserer Gesellschaft und unserer Menschheit am Ende machen kann. Und ich würde Sie gerne daran erinnern, dass Sie eben auch mit dem ganzen Geld, was Sie da verdienen, sich am Ende nicht ein besseres Leben werden kaufen können, wenn hier sozusagen wir überall nur noch in autoritären Staaten leben. Sie werden dann sehr, sehr einsam, unglücklich sein. Und das Dritte ist, dass ich Sie bitten würde, diese ganze Smartness, diese ganze weil das ist ja auch schon genial, was Sie da geschaffen haben. Das heißt ja was mit einer großen Genialität, was auch am Anfang für uns ein unglaubliches Demokratisierungspotenzial ja auch hatte, dass Sie nochmal darüber nachdenken können und diese ganze Genialität nochmal reinstecken sollten in, wie Sie das eigentlich auch positiv gestalten könnten. Weil ich glaube, wenn Sie das tun würden, könnten wir in einer anderen Welt leben. In einer besseren.
Normalerweise frage ich nach Neu und Gut. Du hast jetzt so ein wunderschönes Schlusswort gesprochen, liebe Annalena. Das lassen wir genauso stehen. Es war also wirklich eine hervorragende Reise mit dir und auch sehr bewegend, deine persönliche Geschichte, aber vor allen Dingen auch mal sehr eindrücklich zu hören. Wie ergeht es den Menschen, wenn sie Opfer werden von digitaler Gewalt? Was können wir tun, damit wir auch dahingehend eine bessere Kultur, eine bessere Arbeitskultur haben? Wir haben die verschiedenen Vernetzungen, Verbindungslinien zur Arbeitswelt, glaube ich, ganz gut abgeklopft und von daher ein wunderbares Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir und natürlich auch HateAid alles Gute und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
Danke, liebe Jule, für deine Gastfreundschaft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, drei Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen drei Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.